Ja, vielen Dank, Herr Michels. Wir gehen jetzt aus der Vergangenheit in die tiefe Biosphäre. Heinz Wilkes vom GFZ wird uns über die Stoffkreisläufe in der Erdkruste erzählen, unter dem englischen Stichwort Deep Biosphere.
Vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Jahr 1955 erklärten die Mikrobiologen Richard Morita und Claude Sobel, dass die Besiedlung mariner Sedimente mit lebenden Organismen in einer Tiefe von 7,47 Meter endet. Abgesehen von der großen Genauigkeit, mit der sie damals glaubten, diese Grenze feststellen zu können, hat die Forschung vor allem der letzten 20 Jahre eindeutig gezeigt, dass die Biosphäre weit tiefer in die Erdkruste reicht, etwa 2 bis 3 Größenordnungen, als man damals zeigen konnte. Tiere und Pflanzen gehören neben einfacheren Lebensformen im phylogenetischen Stammbaum der Organismen zu den Eukaryoten. Man kann aber davon ausgehen, dass die Erdkruste im Wesentlichen von einfachen einzelligen Organismen besiedelt ist, die zu den Gruppen der Bakterien und der Archaeen gehören. Und für das Thema unserer Konferenz sind insbesondere bestimmte Archaeen von großer Bedeutung, die sogenannten methanogenen Organismen, die in großem Umfang zur Entstehung des Treibhausgases Methan auf unserem Globus beitragen. Die wesentlichen Steuerungsfaktoren für Aktivität von Organismen in der Erdkruste sind die Temperatur und die Verfügbarkeit von Nährstoffen. Die momentan bekannte Obergrenze für Leben liegt bei 121 Grad, nachgewiesen für ein eisenreduzierendes Bakterium, das bei dieser Temperatur wächst und selbst höhere Temperaturen für einen gewissen Zeitraum überleben kann. Ob die Obergrenze für Leben noch weiter nach oben verschoben werden kann, wird die Forschung der Zukunft zeigen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, in der Erdkruste Leben anzutreffen, davon abhängen wird, wie schnell die Temperatur mit der Tiefe zunimmt. Gehen wir von einem typischen geothermischen Gradienten von etwa 30 Grad Celsius pro 1000 Meter aus, dann kommen wir zumindest in eine Tiefe von 1000 Metern. Sauerstoff, der die Grundlage für die Atmungsprozesse und den Stoffwechsel von Organismen an der Erdoberfläche darstellt, geht in der Erdkruste sehr schnell zurück und ist dann für Organismen nicht mehr verfügbar. Diese Organismen müssen daher auf alternative Stoffwechselprozesse auf der Basis von Nitrat, Eisen, Sulfat oder auch Kohlendioxid als Elektronenakzeptor ausweichen. Und die letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass es eine große Zahl von anaeroben Mikroorganismen gibt, die in der Lage sind, diese Atmungsvorgänge mit der Nutzung energiereicher Substrate zu koppeln, die in der Erdkruste sehr häufig auftreten, in großen Mengen auftreten, zum Beispiel der Kohlenwasserstoffe. Diese Organismen sind also optimal an die Lebensbedingungen in der tiefen Biosphäre angepasst. Diese Grafik zeigt, dass die Population, die Zahl von Zellen mit der Tiefe systematisch abnimmt. Man kann solche Erhebungen nutzen, um die mikrobielle Biomasse im Untergrund abzuschätzen. Und es ist interessant festzustellen, dass nur ein sehr kleiner Teil der mikrobiellen Biomasse auf der Erde in den Ozeanen und Seen oder im Boden lokalisiert ist. Der größte Teil der Biomasse befindet sich in der Tat in den terrestrischen und in den marinen Sedimenten. Und es ist plausibel anzunehmen, dass diese Organismen eine wichtige Rolle in den dort stattfindenden Stoffkreisläufen spielen. Die Untergrenze liegt sicher nicht bei 1000 Metern, wie diese Grafik hier suggerieren könnte. Das kommt einfach dadurch zustande, dass Probenmaterial aus größeren Tiefen für solche Untersuchungen mikrobiologischer Art nicht zur Verfügung steht bisher. Andere Befunde zeigen aber eindeutig, dass die Biosphäre weit tiefer in die Erdkruste reicht. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir in Erdgaslagerstätten bis zu einer Tiefe von 3000 Metern biogenes Methan finden, das wir eindeutig an der Isotopensignatur identifizieren können. Und da dieses Gas nicht aus flacheren Horizonten in diese Tiefen gelangt sein kann, gehen wir davon aus, dass in diesen Tiefen dort unten quantitativ bedeutsame Stoffwechselprozesse anaerober Mikroorganismen stattfinden. Diese Grafik fasst die möglichen Auswirkungen der mikrobiellen Aktivität in der Erdkruste auf den Menschen und seinen Lebensraum zusammen. Im Wesentlichen manifestiert sich diese Aktivität in Stoffwechselprozessen, die zum Abbau oder zur Bildung chemischer Verbindungen führen. Und dies kann positive, aber auch negative Auswirkungen haben. So ist beispielsweise der Abbau von Schadstoffen, sagen wir Erdöl oder Erdölprodukten in Grundwasserleitern im Kontext der Sanierung von Umweltschäden sicher ein nützlicher Effekt. Die gleichen Prozesse, wenn sie einige Etagen tiefer stattfinden, haben aber eine sehr negative Auswirkung auf die Qualität der fossilen Brennstoffe. Und dies bezieht sich nicht nur auf die technischen und die wirtschaftlichen Eigenschaften, sondern auch und ganz besonders auf die umweltrelevanten Eigenschaften. Die Bildung von biogenem Gas kann nützlich sein, wenn es gelingt, dieses als sauberen Energieträger zu nutzen. Es kann aber auch große Probleme hervorrufen, wenn es als klimarelevantes Treibhausgas in die Atmosphäre freigesetzt wird. Und ich möchte im Folgenden noch etwas genauer auf die Kopplung dieser beiden Prozesse, den Abbau von fossilen Brennstoffen und die Bildung von Treibhausgasen, eingehen. Das ist ein Prozess, der im globalen Maßstab große Bedeutung hat, auch am Geoforschungszentrum intensiv untersucht wird. Die Bedeutung wird klar, wenn man sich die Mengen an hochgradig biologisch abgebauten Schwerölen und Teersanden in Venezuela oder im westkanadischen Becken vor Augen führt und dies vergleicht mit den Mengen an undegradierten Erdölen in den größten konventionellen Erdölfeldern, zum Beispiel in Saudi-Arabien und Kuwait. Abschätzungen zeigen, dass diese Schweröle und Teersande nur etwa ein Fünftel der ursprünglich akkumulierten Kohlenwasserstoffmengen darstellen. Und mechanistisch kann man davon ausgehen, dass die restlichen vier Fünftel fast quantitativ in Methan oder Kohlendioxid umgewandelt wurden. Deshalb ist es besonders wichtig, die biogeochemischen Mechanismen dieser Prozesse vernünftig zu verstehen. Damit beschäftigen wir uns am GFZ, haben zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Kollegen vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen erstmals gezeigt, wie bestimmte Erdölbestandteile vollständig zu CO2 umgewandelt werden und dies unter Ausschluss von jeglichem Sauerstoff. Wir beschäftigen uns mit der Biogeochemie von Öl- und Gasfeldern und mit der Quantifizierung der Stoffflüsse, die dort stattfinden. Ein besonders wichtiger Prozess, der allerdings mechanistisch bislang wenig verstanden ist, ist der methanogene Kohlenwasserstoffabbau. Das ist ein sehr langsamer Prozess, wie Sie hier an der Zeitskala auf der X-Achse dieser Grafik sehen. Die Gleichung zeigt, dass bei diesem Vorgang ein Gemisch aus Methan und Kohlendioxid gebildet wird, in dem allerdings das Methan eindeutig den größten Anteil ausmacht. Und diese Gleichung können wir nutzen, um abzuschätzen, dass der methanogene Abbau von einem Kubikmeter Erdöl bis zu 900 Kubikmeter Methan ergeben muss. Eine wichtige Aufgabe für die zukünftige Forschung wird es sein, diese Stoffwechselprozesse, die Stoffflüsse und die Umsatzraten, die damit verbunden sind, vernünftig zu quantifizieren. Und das ist besonders wichtig, weil die Prozesse, die ich hier darstelle, erst in jüngerer Zeit in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses gerückt sind und entsprechende Methoden noch entwickelt werden müssen. Wir haben damit bereits angefangen. Wir nutzen beispielsweise die Änderung der Kohlenstoffisotopensignatur in den Erdölbestandteilen, um das Ausmaß ihres Abbaus quantitativ zu erfassen. Neben diesen Prozessen der Bildung von Treibhausgasen durch die tiefe Biosphäre müssen wir auch das Potenzial, ihren Austritt in die Atmosphäre zu puffern, berücksichtigen. Es ist bekannt, dass verschiedene Arten von Mikroorganismen unter aeroben oder anaeroben Bedingungen in der Lage sind, Methan zu Hydrogencarbonat zu oxidieren. Dieses Methan steht dann natürlich als Treibhausgas nicht weiter zur Verfügung. Dies kann zum Beispiel zur Bildung von Korallenriffen beitragen oder daran beteiligt sein, wie eine Studie unter GFZ-Beteiligung im Porcupine-Becken vor Irland gezeigt hat. Mein Kollege Rolando Di Primio hat gestern das Projekt Methane on the Move präsentiert, in dem die Freisetzung von Treibhausgasen aus der Erdkruste im Verlauf der Erdgeschichte quantitativ erfasst werden soll. Die tiefe Biosphäre entfaltet ihre Aktivität im Wesentlichen an der Schnittstelle zwischen dem ziemlich schnellen biologischen und dem sehr langsamen geologischen Teilkreislauf des Kohlenstoffkreislaufs. Und nur wenn wir die Kopplung von geologischen und biologischen Prozessen in der Erdkruste nicht nur mechanistisch vernünftig verstehen, sondern auch quantifizieren und in die Erdsystemmodellierung implementieren können, wird es gelingen, diesen Anteil an der Freisetzung von Treibhausgasen in die Atmosphäre in Zukunft vernünftig zu verstehen. Bleibt also festzuhalten, dass das Potenzial der tiefen Biosphäre, die Zusammensetzung der Atmosphäre und damit das Klima zu beeinflussen, bislang nicht hinreichend untersucht wurde. Die Forschung der letzten 20 Jahre hat aber gezeigt, dass dieses Potenzial existiert. Es hat sich erwiesen, dass die Biosphäre sich um Größenordnung tiefer in die Erdkruste erstreckt, als lange Zeit für möglich gehalten wurde. Dieses Leben in der Erdkruste ist mikrobiell, anaerobe Stoffwechselvorgänge herrschen vor, das heißt, Sauerstoff spielt dort keine Rolle. Es zeigt sich, dass die mikrobielle Aktivität einen erheblichen Einfluss auf Stofflüsse und Umsatzraten hat und zur Bildung von Treibhausgasen aus fossilen Brennstoffen, insbesondere von großen Mengen an Methan und CO2, führt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.